D-Radio Wissen. Grünstreifen.
Wer in den USA Geschichte studiert oder Musik oder Literatur oder Philosophie oder auch Kunst oder in dem Gebiet forscht oder arbeitet, der dürfte wahrscheinlich kein großer Fan von Donald Trump sein. Die Radio Wissen hier, der Grünstreifen. Trump hat nämlich schon mehrfach angekündigt, den National Endowment for Humanities aufzulösen. Das ist so eine Art millionenschwerer Fördertopf für die Geisteswissenschaften in den USA. Schlechte Nachrichten also für alle Universitäten, für Studis und Dozenten und so weiter. Aber das betrifft jetzt in Anführungszeichen nur die Geisteswissenschaften. Wie sieht denn das eigentlich in den Naturwissenschaften aus? Das bequatschen wir jetzt auch mal mit dem Biologen Richard Stein. Er arbeitet an einem Krebsforschungszentrum in Boston. Hi Richard.
Hallo.
Was jetzt so die Spitzenforschung in den Naturwissenschaften angeht, Richard, da hat ja die USA eigentlich einen ganz guten Ruf. Da hat Amerika so den Ruf, richtig dicke Nummer zu sein. Fangen wir mal so an. Ist das auch der Grund gewesen, warum du irgendwann mal in die USA gegangen bist?
Ja, für mich war das eben so, dass ich in Frankreich promoviert habe und dann eigentlich unzufrieden war mit dem Thema, an dem ich arbeitete. Und das war relativ theoretisch, obwohl es in einem Krebsforschungszentrum war. Und ich habe mir dann überlegt, entweder ich suche mir jetzt was ganz Neues oder ich versuche es nochmal mit der Wissenschaft und dachte mir, der weitestmögliche Sprung und auch dass der interessanteste Sprung wäre eben in die USA, gerade für mein Arbeitsgebiet. Und ich bin damals 2012 nach New York gegangen und das war für mich inhaltlich wie auch persönlich eine absolute Bereicherung. Und das habe ich damals erhofft. Ich wusste nicht genau, was mich erwartet, aber ich muss sagen, dass ich das auch überhaupt nicht bereue, hier gegangen zu sein.
Okay.
Inhaltlich wie auch persönlich.
So, jetzt kommt aber Monsieur Trump ins Spiel. Ja, macht man da sich nicht Sorgen, dass diese schöne, heile Akademikerwelt vielleicht bald mal platzt? Denn ich habe ja schon erwähnt, er ist nicht so unbedingt der Science Bro, der Herr Trump. Den Geisteswissenschaften beispielsweise will er ja an den Kragen.
Ja, ich denke, er ist schon auch von seiner Einstellung her sehr antiwissenschaftlich, was natürlich auch dadurch begründet ist, dass seine Aussagen sehr willkürlich sind und auch natürlich nicht faktenbasiert, weshalb die Wissenschaftler ihn schon als großen Gegner sehen. Und er ist natürlich auch der Entscheider, wenn es um die Gelder geht. Ja. Also er kann natürlich die Etats kürzen und darüber, über diesen Hebel natürlich Einfluss nehmen in diesen Bereichen. Und das steht zu befürchten. Es ist bisher angekündigt in unserem Bereich, also die National Institutes of Health, denen wird eine Etatkürzung von 20% angedroht.
Das ist, wenn ich jetzt mal kurz sagen darf, habe ich vorher auch nachgelesen, tatsächlich ja das weltweit größte medizinische Forschungs- und Förderungszentrum oder Institut, diese National Institutes of Health. Da wird also richtig gekürzt.
Ja, die 20% sind natürlich bisher, ist das angedroht. Es ist immer die Frage, da Donald Trump ja bisher noch kein Gesetz verabschiedet hat und auch diese Entscheidung durch das Parlament muss, wie das dann am Ende aussieht. Das heißt, je länger so solche Entscheidungen dauern, desto weniger hofft man natürlich, wird am Ende von den Kürzungen umgesetzt. Aber es ist schon so, dass viele Gruppen und viele Forschungsrichtungen in der biomedizinischen Forschung davon abhängen. Das heißt, wenn man da eingreift, dann würde das natürlich fatale Folgen haben für die bestehende Struktur. Andererseits hofft man, dass es nicht so schlimm wird, wie es angekündigt ist. Und es ist auch so, dass die Universitäten natürlich eigenes Geld haben, was sie zuschießen könnten. Aber das ist im Falle natürlich nur der reichen Universitäten möglich.
Würde das denn dich und deine Kollegen in Boston an eurem Forschungszentrum auch konkret treffen?
Definitiv. Also man ist ja hier in den USA sehr viel stärker gebunden an die Förderung, die insbesondere von der NIH, den National Institutes of Health. Und man ist eben ständig im Geldeinwerben begriffen. Es kann für meine eigene Stelle sein oder für experimentelle Arbeit, aber natürlich auch für ganze Zentren. Das heißt, das sind irgendwie 4, 5 Gruppen, die sich dann gemeinsam darauf bewerben. Und das würde natürlich massiv eingreifen und auch vielleicht Gruppen dazu zwingen, dass sie einfach geschlossen werden. Man weiß aber natürlich nicht genau, wie das jetzt passiert. Man hofft, dass die Einschnitte nicht so drastisch sind und dass es nicht lange vorhält, diese Präsidentschaft.
Ein Land, das einen Präsidenten gewählt hat, der die Wissenschaft nicht wirklich geil findet, der in vielen wichtigen Forschungs- und Förderungstöpfen kürzen will und der nebenbei den von Menschen gemachten Klimawandel für Quatsch hält. Welchen Stellenwert hat in so einem Land eigentlich noch die Wissenschaft? Die Frage geht an Richard Stein, unser Gast gerade im Grünstreifen D-Radio Wissen. Er arbeitet als Forscher in den USA an einem Krebsforschungszentrum in Boston an der Ostküste.
Naja, es ist eben der einerseits der Präsident, andererseits ist es auch so, dass die Staaten, die Bundesstaaten auch eigene Verantwortlichkeiten haben. Das heißt, sie könnten eben gegenwirken oder sie könnten eigene Etats aufsetzen. In meinem Umfeld ist es so, dass es sehr stark akademisch ist. Das heißt, da wo wir leben, haben 10% für Donald Trump gewählt. Es ist natürlich so, dass die, also wirklich alle Menschen um mich herum eigentlich sich dagegen aussprechen. Das ist aber auch andererseits die akademische Blase, in der man lebt. Es ist nicht so, dass im platten Land das ähnlich ist, aber es ist schon so, dass in meinem Umfeld sich eigentlich alle sehr stark dagegen positionieren und auch zum Beispiel wie im Falle der Visumaussetzung für Bürger gewisser Staaten, dass man schon versucht, da auch zu helfen oder Möglichkeiten Einfluss zu nehmen, auch ins Spiel bringt. Und das ist auch zu beobachten, dass die Menschen natürlich dann auch eine Gegenreaktion, dass sich da eine Gegenreaktion formiert und dass das doch natürlich ein demokratischer Prozess ist, dass Menschen versuchen, über die demokratischen Institutionen auch Einfluss zu nehmen und auch Hilfestellung zu geben für diejenigen, die betroffen sind.
Du hast es schon so ein bisschen angedeutet, ich frage trotzdem nochmal nach, hast du denn eigentlich dir persönlich gegenüber schon mal irgendwie so eine Akademikerskepsis, Skepsis gegenüber Intellektuellen, gegenüber Wissenschaftlern irgendwo gespürt oder vernommen? Oder kriegt man das in so einer Weltstadt, die ist Boston ja nun mal eben auch, kriegt man das da vielleicht gar nicht mit?
Also Boston ist schon sehr akademisch dominiert. Es gibt hier schon einfach die großen Universitäten, Harvard, MIT und noch viele, viele andere. Jeder, der nicht unbedingt an der Uni arbeitet, arbeitet vielleicht in einer Pharmafirma oder in einem Start-up. Also es ist schon so, dass man hier sehr wenig Exposition hat zu Menschen, die das komplett anders sehen. Das ist, sieht man vereinzelt, auch vereinzelt sieht man irgendwelche Donald Trump-Wahlplakate während der Wahl natürlich. Aber es ist nicht so, als dass man tatsächlich hier konfrontiert wird mit der Gegenmeinung. Mhm. Das ist wirklich nur sehr vereinzelt. Es gibt mal irgendwelche Zusammenrottungen in irgendwelchen Parks, wo Leute protestieren. Aber das ist wirklich ganz, ganz vereinzelt und ist nicht repräsentativ für die breite Masse hier in der Stadt Boston und auch nicht in New York. Also die großen Städte sind sehr stark demokratisch dominiert und die Menschen positionieren sich sehr stark gegen Donald Trump. Mhm.
Nächstes Wochenende ist dann ja auch wieder der große March for Science, also so eine groß angelegte Protestaktion der Wissenschaftscommunity in den USA. Gehst du da vielleicht auch irgendwo protestieren?
Bisher noch nicht. Also meine Frau war dort und wir haben uns um die Kinder gekümmert. Also es gab große, große Demonstrationen auch in Boston und viele auch meiner Kollegen sind dorthin gegangen und haben sich dort beteiligt. Also es ist schon so, dass es da auch eine Protestkultur gibt, die versucht, auch solche Mittel sich dort einzubringen.
Unterm Strich, Richard, hast du dich dann ja aber entschieden, die USA wieder zu verlassen. Das hatte bei dir aber, glaube ich, private Gründe.
Ja, für uns ist es eben so, dass wir haben eben eine Tochter und es ist so, dass man eine gewisse Zeit bleibt und einfach auch ein Visum ist, wo die Frau oder der Partner zum Beispiel arbeiten kann. Das ist leider
da
für uns
haben wir,
nach fünf
ich, deine
Jahren
Tochter
vorbei.
Auch gerade gehört.
Genau, im Hintergrund. Und das ist nach 5 Jahren vorbei. Und es ist natürlich auch so, dass man irgendwann den nächsten Schritt wagen muss. Auch weil die Familie dann näher ist und auch weil man dann vielleicht mal ankommt. Es ist natürlich so, dass man immer irgendwie von einer Station zur nächsten zieht. Aber man möchte auch irgendwann mal zu Hause sein und ja, und sagen, hier bleibe ich jetzt für eine ganze Weile.
Mhm. Aber wenn wir uns das jetzt nochmal anschauen, was wir so in den letzten Minuten besprochen haben, auch so diese Pläne Trumps, möglicherweise da auch an das Funding, die Finanzierung der Wissenschaft ranzugehen in den USA, meinst du dann, dass es vielleicht doch auf Dauer noch mehr deiner Kollegen geben könnte, die deinem Weg folgen und die USA auch verlassen werden?
Ich denke, viele wollen, also auch viele Europäer wollen natürlich zurück nach Europa. Und es ist so, dass inzwischen Europa auch sehr nachgeholt hat und sich sehr geöffnet hat gegenüber ausländischen Wissenschaftlern. Gerade die Finanzierung zum Beispiel in Deutschland ist exzellent. Und ich denke, dass viele sich diese Alternative auch überlegen werden, weil sich auch hier Möglichkeiten bieten. Und die festen Stellen, wie sie in Deutschland existieren, eben als Professorenstellen zum Beispiel, die sind eben in den USA in vielen Universitäten nicht der Fall. Das heißt, selbst wenn man Professor ist, hat man keine Lebenszeitstelle, sondern man muss sich eben beständig um Geld bewerben und Geld einwerben. Und das ist immer auf 5 Jahre gedacht. Und dann kommt die nächste Bewertung, die nächste Evaluation. Und das ist, glaube ich, für viele auch sehr belastend und deshalb glaube ich auch, dass viele sich jetzt überlegen werden, nach Europa zu schauen, um sich dort zu bewerben.
Sagt Richard Stein in die Radio Wissen im Grünstreifen. Wir haben uns unterhalten über sein Leben in Boston und seine Arbeit dort an einem Krebsforschungszentrum. Ich danke dir, Richard.
Die Radio Wissen. Grünstreifen.